Herzlich willkommen zu Hospitality Inspiration, der Podcast, der die Hotellerie und Gastrobranche weiter nach vorne bringen wird. Ich interviewe erfolgreiche Unternehmer, Geschäftsführer und Topmanager aus der Hotellerie und gemeinsam lassen wir uns von ihnen inspirieren. Hier erfahrt ihr, was ihr braucht, um in dieser Branche erfolgreich zu sein. Und jetzt viel Spaß mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen zum Podcast Hospitality Inspiration, der Podcast für die Hotellerie und Gastronomie, der einfach mal hinter die Kulissen schaut und guckt, was da so abgeht. Und wir holen in die Interviews immer inspirierende Menschen, die für die Branche etwas tun, die in der Branche engagiert sind und sie einfach lieben. Und deswegen freue ich mich heute ganz besonders, die Lisa bei uns begrüßen zu dürfen, weil Lisa ist 27 Jahre jung, ich darf das sagen, wahnsinnig jung und schon so dabei, hat schon so viel organisiert und gemacht und ist im Grunde, wenn ich das so sagen darf, so ist eine junge Frau, die sich, ich glaube, jeder Betrieb wünscht, an Bord haben zu dürfen. Und Lisa ist gerade die Assistentin des GMs von den Freigeisthäusern. Und jetzt schaue ich gerade mal, das ist Herr Amberg, der GM. Und es gibt 3 Freigeisthotels in Northeim, Göttingen und Einbeck. Dazu kommen wir gleich, wie sie überhaupt den Weg geschafft hat, dort so viel Verantwortung zu bekommen. Was nebenbei noch läuft, ist, dass sie jetzt bereits 2 Hotelkongresse organisiert hat, und zwar die Hotalents, um den jungen Leuten eine Stimme zu geben und, ich sag mal, die Jungen und die Erfahrenen in den Dialog zu bringen, damit die Nachwuchsproblematik einfach mal angegangen wird. Und deswegen freue ich mich sehr, sehr, sehr. Lisa, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank. Das nenne ich mal eine Ankündigung.
Ja.
Ich bin auch riesig, dass ich dabei sein kann und ein bisschen was beitragen kann zur Inspiration in der Branche.
Ja. Ja, das wirst du definitiv. Wir holen die Zuhörer einmal kurz ab. Wie ist denn Lisa wo aufgewachsen?
Ja, ich bin in Wiesloch aufgewachsen. Das ist ein Ort bei Heidelberg. Genau, ich bin dort zur Schule gegangen und habe tatsächlich dann auch meine berufliche Laufbahn dort gestartet. Genau, ich habe Abitur gemacht und habe mir dann überlegt, was könnte ich denn jetzt tun? Ich habe ein paar Praktika gemacht in einem Tagungszentrum sozusagen in der Region, immer viel gekellnert als Nebenjob. Ja, und habe mich dann entschieden, irgendwie was, ganz Studium wollte ich nicht rein nur machen sozusagen und aber auch nicht nur eine Ausbildung und bin dann auf das duale Studium aufmerksam geworden und genau, habe das dann mir irgendwie überlegt, das wäre doch was Passendes und bin dann auch tatsächlich im gleichen Ort auf einen Partnerbetrieb gestoßen.
Sehr loyal der Gegend, gegenüber, ja, der Heimat gegenüber. Wie ist denn das, was machen denn deine Eltern? Also wie bist du dann überhaupt zum Kellnern gekommen? Warum hast du das gemacht? Hast du irgendwie die Liebe da schon vorher zu entdeckt durch die Familie? Oder war das einfach sehr pragmatisch, weil du gesagt hast, ach Gott, Kellnern kann man viel Trinkgeld kriegen und kriegt man immer einen Job?
Ja, also nein, tatsächlich hatte ich nicht so eine Vor, also oder dass mir das irgendwie in die Wiege gelegt wurde oder sowas. Und ich hatte, also auch wenn ich im Nachhinein, habe ich schon ein paar Mal drüber nachgedacht, jetzt auch nicht den Aha-Effekt, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt in die Branche. Ja, ich habe mich einfach, also tatsächlich wollte ich eigentlich schon war auf einem normalen allgemeingebildenden Gymnasium und wollte eigentlich nach der 10. Klasse schon irgendwie aufhören und hatte da sehr, sehr wenig Lust mehr auf die Schule. Und ich glaube, wenn ich da schon irgendwie den Plan gehabt hätte mit Hotellerie, dann hätte ich mich auch für eine Ausbildung entschieden. Aber ja, meine Mutter hat halt damals gesagt, entweder du machst weiter oder du fängst halt eine Ausbildung an. Und da ich nicht wusste, was für eine Ausbildung, habe ich halt weitergemacht. Ah, okay. Genau, und ich, wie gesagt, klar, die Praktika und die Sachen, die Einblicke, die ich schon hatte, haben mir schon zugesagt.
Wann hast du denn, in welcher Klasse hast du dein Praktika gemacht?
Das war in der, ich glaube in der 10. Klasse war das Gymnasium, genau, das ging aber auch nur eine Woche. Wie gesagt, das war mehr so der, also so Eventmanagement-Bereich. In einem, also das war ohne Hotel, reines Veranstaltungszentrum. Dann habe ich in den Sommerferien habe ich immer Ferienjobs gemacht in der Großküche, in einem Krankenhaus. So klassisch am ja, Fließband eigentlich Speisen portionieren und solche Geschichten. Genau, und habe eben, wie gesagt, ich glaube 3 Jahre während der Schule eben gekellnert in einem Restaurant in der Stadt.
Und hast du das gerne gemacht oder was hat dich daran so, ja, hast du es gerne gemacht, frage ich mal so.
Also ich bin auch, also auch privat, wenn ich habe super gerne Gäste zu Hause und bin einfach gern Gastgeber und kümmere mich darum, dass es ja den Leuten gut geht und wenn man irgendwie eine gute Zeit zusammen hat. Deswegen, es war jetzt gar nicht, dass ich gesagt habe, Mensch, der Beruf deckt doch das genau ab, irgendwie meine persönlichen Interessen. Ja, aber irgendwie bin ich doch durch die Schiene darauf aufmerksam geworden.
Und dieses Gastgebersein, ist das etwas, was du von zu Hause mitgenommen hast?
Ja, definitiv.
Ja? Also,
ja, meine, ja, doch, ganze Familie sind alle sehr herzlich und ja, da klingelt auch dann mal irgendwie, egal um welche Uhrzeit, jemand und kommt halt mal zum Besuch vorbei und die Kaffeemaschine ist irgendwie in Dauerbetrieb.
Okay.
ja, großer Tisch und Terrasse und so weiter, da sitzt man gern zusammen und ist gut und so weiter, genau.
Hast du auch Geschwister?
Ja, 2 Schwestern.
Und was machen die? Sind die auch, wo sind die gelandet, in welcher Branche?
Die sind beide im, ja, im Bildungswesen, sage ich mal. Also meine kleine Schwester macht Grundschullehramt und meine große Schwester ist in einem Institut in Berlin, genau im Bildungsbereich.
Okay.
Genau.
Ja.
Deswegen, ich bin auch tatsächlich so allgemein in der Familie die Einzige. Auch, hattest du ja gerade schon angesprochen, meine Eltern sind beide auch nicht irgendwie mal in der Branche gewesen oder haben da keinen Bezug vorher dazu
gehabt. Genau. Und wie war das dann? Also du hast dich dann nach dem Abitur für das duale Studium entschieden. Das ist ja sehr praktisch orientiert. Wie lief das genau ab, das duale Studium dann?
Genau, also man ist insgesamt, geht das 3 Jahre, wie eine klassische Ausbildung und wir hatten immer die Schul- und also oder Praxis- und Theorieblöcke gingen immer insgesamt ein halbes Jahr und das dann eben im Wechsel, das heißt, ich war immer ein halbes Jahr, also quasi jedes Jahr von Januar bis Juli ungefähr im Betrieb und das zweite Halbjahr an der Hochschule. Ja, im Betrieb, im Praxisteil habe ich quasi alle Abteilungen durchlaufen, die auch eine Hotelkauffrau letztendlich durchläuft, also alles Operative auf jeden Fall, das war auch letztendlich mit als Schwerpunkt und dann eben noch die administrativen Abteilungen, Buchhaltung, Verwaltung. Man konnte sich noch Dinge wünschen, also es ist ein großes, also auch Hotel mit großem Veranstaltungsbereich, damit ins Veranstaltungsbüro zu gehen. Wir haben eine eigene Kulturabteilung gehabt, genau, die Konzerte, Kabarettveranstaltungen organisieren, da konnte man reinschnuppern, also das hat man sich dann noch wünschen können. Genau, das war quasi der Praxisteil. Klar, während der Praxis hat man 3 Arbeiten geschrieben, also 2 Projektarbeiten und 1 Bachelorarbeit. Das war immer noch also quasi nach Feierabend zu tun.
Ja, ja.
Genau, und die 3 Halbjahre an der Hochschule waren dann eben ja klassische Vorlesungen.
In welcher Hochschule war das? Das war in Ravensburg, ne?
Genau, an der dualen Hochschule.
An der dualen Hochschule in Ravensburg. Im Betrieb, wenn du sagst, du hast im Grunde die gleichen Abteilungen durchlaufen wie die Hotelkauffrauen. Ja. Gab es Hotelkauffrauen bei dir im Betrieb noch?
Jein. Wir haben den Studien oder die Ausbildung Hotelfachfrau mit Zusatzqualifikation.
Okay.
Und das ist quasi, also ja, eigentlich vergleichbar, weil durch diese Zusatzqualifikation sind das zwar Hotelfachleute, die aber dann trotzdem die Abteilungen auch wie eine Hotelkauffrau durchlaufen.
Okay, und müssen die dann noch eine andere Prüfung machen? Ich frage so, meine Ausbildung ist jetzt schon ein bisschen her, deswegen, ich weiß, da hat sich ein bisschen was geändert. Aber für alle die zuhören und sich überlegen, okay, mache ich jetzt eine klassische Ausbildung oder mache ein duales Studium? Ich meine, du hast jetzt eben schon angesprochen, das duale Studium fordert natürlich schon noch mal mehr. Das ist noch mal ein on top. Ich meine, ja, als Auszubildende gehst du in den Betrieb und gehst abends nach Hause und dann war es das. Aber du sagst, okay, dann gehst du in den Betrieb und abends gehst du nach Hause und musst noch mal an deiner Bachelorarbeit oder an deinen Hausarbeiten schreiben, ne? Mhm. Was ist da genau der Unterschied, würdest du sagen, im Betrieb?
Also ich glaube, das kommt tatsächlich so ein bisschen auch auf den Praxisbetrieb an, wie sehr man die Studenten, wenn man so will, dann einbezieht. Also bei mir, das war auch echt eine tolle Zeit und eine gute Erfahrung, die ich da gemacht habe als Studentin. Weil, also wir wurden nicht irgendwie anders betrachtet und letztendlich ehrlich gesagt auch nicht anders bezahlt. Das, wie gesagt, war schon im Praxisteil, waren wir ganz normal auch in der operativen, aber wir hatten halt ein paar mehr Projekte, sage ich mal. Also rein durch die Projektarbeiten, die wir geschrieben haben, aber ich hatte auch noch ein Projekt mit der Mitstudentin von mir, wo wir, ja, das hat sich Du Best genannt damals. Da hat uns letztendlich ja der Geschäftsführer beauftragt, weil wir ja sowieso durch alle Abteilungen durchlaufen, doch da so ein bisschen mal zu, also es hat auch jeder gewusst, dass wir das machen, das war nicht geheim oder so, aber dass wir eben mal überprüfen, wie laufen eigentlich die Prozesse ab, machen wir vielleicht Sachen doppelt und dreifach in verschiedenen Abteilungen, weil die Kommunikation nicht so ganz stimmt. Genau.
Also was ist denn, da ist dann, Entschuldigung, ich unterbreche, das ist dann ja auch für den GM nochmal eine andere Möglichkeit, ne, den ja, Betrieb anschauen zu lassen durch, genau, interne, ja, aber die irgendwie nochmal einen anderen Blick drauf haben.
Genau, wir hatten halt den nochmal schon auch einen anderen Input ja aus der Theorie, die wir letztendlich auch in der Hochschule hatten. Und genau, unser Geschäftsführer hat damals immer gesagt, er hat durch uns eine ständige Betriebsberatung im Haus.
Ah, okay.
Doch mal teuer einkaufen sozusagen. Ja. Sondern wenn er uns ja gezielt einsetzt und uns dann auch wirklich Projekte gibt und wir da regelmäßig Termine haben und da ein bisschen auch berichten und präsentieren, genau, dann hat er das Wissen, kann er das schon von uns nutzen und muss sich das nicht irgendwie noch woher einkaufen.
Hast du, als du die Auswahl getroffen hast für die Hochschule und für das Hotel, hast du da eher nach der Hochschule geguckt und dann geguckt, welches Hotel kooperiert, oder hast du erst geguckt, welches Hotel möchte ich, und hast dann geguckt?
Das ist witzig, dass du fragst. Ja, tatsächlich habe ich eher nach der, also erst die Hochschule gefunden. Also es ist klar, es gibt verschiedene Modelle, auch direkt in Heidelberg, wo man dann irgendwie 2 Tage in der Woche an der Schule und 3 Tage im Betrieb oder andersrum ist. Aber für mich war irgendwie dieses Blockunterricht, wenn man es so sagen will, irgendwie ein bisschen angenehmer. Also habe ich mir zumindest angenehmer vorgestellt. Und dann war, also im Nachhinein oder mit meinem jetzigen Wissensstand würde ich wahrscheinlich auch anders an die Sache rangehen, aber es war dann tatsächlich irgendwie so, auf der Website oder wie auch immer von der Hochschule hat man eben ein paar Adressen gesagt bekommen und dann hat man eben mal seine, weiß ich nicht, 10, 15 Bewerbungen rausgeschickt und tatsächlich auf das Palatin bin ich auch nur aufmerksam geworden, weil dann irgendjemand Bekanntes eben gesagt hat, Mensch, guck doch mal da. Also es ist ja gerade um die Ecke. Das war für mich nicht so auf dem Schirm als irgendwie guter Arbeitgeber, ja, wie es dann war, als ich gegangen bin sozusagen auch, oder was ich da noch mitgekriegt habe, auch die letzten Jahre. Da hat sich schon auch einiges getan in der Außenwirkung vom Haus, ja.
Ja.
Also das war mehr so, ja, mal gucken, also ich würde gerne das machen und mal gucken, was ich für einen Betrieb
habe. Okay. Also an alle, die jetzt zuhören und sich gerade in der Phase sind, sich zu überlegen, beziehungsweise, also was würdest du denen empfehlen, was würdest du denen empfehlen, wie sollten die vorgehen?
Ja, mittlerweile gibt es schon einige, wie soll ich sagen, Möglichkeiten, sich zu informieren über letztendlich auch gute Arbeitgeber. Mhm. Weil ich hatte, muss ich schon auch sagen, irgendwie ein bisschen Glück, dass sich das dann so alles ergeben und gefügt hat, wenn man das so sagen will. Weil ich habe natürlich auch genug Leute kennengelernt, die, egal ob das Studium angefangen haben oder eine Ausbildung, die eben bei nicht so guten Arbeitgebern gelandet sind und die dann den Weg aus der Branche relativ schnell wieder rausgefunden haben.
Was haben die, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du hast vorhin gesagt, dass dein GM gesagt hat, er hat im Grunde eine interne Unternehmensberatung jetzt mit euch. Was gibst du jetzt GMs oder Führungskräften in Hotels mit? Wie können sie duale Studenten, sag ich mal, noch mehr fördern, fordern und auch die Ressource nutzen des Wissens?
Ja, also man muss einfach nah, sag ich mal, dran sein. Also sich vielleicht auch ein bisschen mal mit den Schulplänen auseinandersetzen, was da in der Theorie auch vielleicht in welchem Zeitraum vermittelt wird. Also ne, dass dann die Projekte, die man vielleicht noch zusätzlich bekommt, auch zu der Theorie passen oder dass man nicht irgendwie voraussetzt, das wissen die Studenten schon, aber es kommt vielleicht erst im vierten, fünften Semester dran oder so. Ja, und dann einfach ganz gezielt sich überlegen, wo sind denn gerade Wehwehchen, Herausforderungen im Betrieb und dann mit den Studenten eben sprechen, könnte man daraus eine Projektarbeit vielleicht sogar machen, wo es dann einen Theorieteil gibt und der wird dann in der Praxis umgesetzt oder gibt es irgendwelche anderen Projekte. Es gibt natürlich Dinge, die sind nicht unbedingt dankbar für eine Projektarbeit, weil es dann nicht so viel Theorie dazu gibt. Aber es gibt ja, wie gesagt, auch genug Projekte, die man nur in der Praxis sozusagen bearbeiten kann. Aber ja, da muss man einfach ja letztendlich im Austausch sein und das aber auch wollen natürlich, ne? Ja. Und einfordern oder ja den Studenten eben auch sagen, wenn ihr in den Abteilungen seid, schaut doch genauer hin, hinterfragt. Das wird ja teilweise gar nicht so gewollt. Ne?
Ja. Da entstehen natürlich dann vielleicht auch Ängste, ne, auf der Seite der Abteilungsleiter. Wer ist denn deiner Meinung nach da wirklich für verantwortlich, nah dran zu sein an den Studenten? Ist das der GM oder siehst du das bei HR oder wo würdest du sagen, ist die Verantwortlichkeit?
Also ich finde allgemein, dass Personalthemen schon auch Chefsache sind.
Ja.
Definitiv. Natürlich braucht man eine HR-Abteilung, die sich auch um, also letztendlich dann die richtige Bearbeitung kümmert. Ne? Der Chef kann nicht jeden einzelnen Vertrag oder Abrechnungen und solche Geschichten selbst machen und auch natürlich Gespräche führen oder solche Sachen. Aber ich finde, so eine Richtung vorzugeben oder auch eine Mitarbeiterphilosophie, wie man grundsätzlich vielleicht mit den Mitarbeitern umgeht, das ist meiner Meinung nach
Chefsache. Ja, klare Worte. Und wie ist das denn abgelaufen, wenn du so eine Projektarbeit gemacht hast, was du vorhin berichtet hast, wo du Prozesse angeschaut hast, die möglicherweise nochmal optimiert werden können? Hast du das dann präsentiert vor den Abteilungsleitern oder wie lief das dann ab?
Genau, also ja, so wie du es quasi schon beschrieben hast. Also wir haben, also gerade dieses Projekt, was wir da bekommen haben, das ging natürlich dann auch über einen längeren Zeitraum, weil wir ja dann eben erstmal die Abteilungswechsel dann auch durchlaufen mussten, beziehungsweise haben wir das Projekt bekommen, als wir schon auch ein halbes Jahr ungefähr im Betrieb waren. Da haben wir dann natürlich noch nicht so bewusst hingeschaut oder mitgeschrieben oder sowas. Genau, aber also es war gut, dass jeder wusste, dass wir das Projekt haben, dass es nicht irgendwie so ein Mystery-Check ist und man danach das Gefühl hat, ich wurde da jetzt überprüft.
Ausspioniert,
oder ausspioniert. Genau, und dann war das auch ganz klar. Die Kollegen haben uns vielleicht auch nochmal sogar ein bisschen mehr erzählt, was sie wie machen und warum, weil da doch dann, wie gesagt, durch die offene Kommunikation auch gesehen wurde, dass sich ja vielleicht dann auch was verbessert für die Abteilungen und die Kommunikation unter sich oder untereinander. Genau, und dann, also wie gesagt, wir haben dann das präsentiert, das waren dann vielleicht auch erstmal im Kleinen oder von uns kleinere Vorschläge, die direkt umgesetzt werden konnten, wie irgendwelche Protokolle werden dreimal in Ordnern abgelegt, das unnötigerweise natürlich gemacht wird und genau, also ne, solche Sachen wurden dann direkt eigentlich umgesetzt oder abgeschafft oder gesagt, wer das dann verwaltet und andere Sachen haben wir halt angeregt und gesagt, da hätten wir vielleicht ein bisschen Bedarf oder Ideen, wie man es lösen könnte. Wurde das erstmal wieder in die Abteilungen gegeben oder gemeinsam eben diskutiert und
die Offenheit war da, dass es sich auch anzuhören.
Ja,
euch. Ja, okay. Wenn du hast eben gesagt, dass du auch Mitstudenten hattest, die jetzt in Betrieben waren, da lief es nicht so rund. Was war der, würdest du sagen, der oder die drei größten Unterschiede zu deinem Betrieb, wo du sagst, also ich hör einfach mal raus, du hast dich da sehr wohl gefühlt.
Ja. Yeah.
Also was kann man jetzt so, was sind so No-Gos, wie man mit dualen Studenten umgeht?
Ich glaube, es ist ein schwieriges, also schwierig, da so ein gutes Mittelmaß zu finden zwischen, man ist eben, also blöd gesagt oder nicht irgendwie oder vorsichtig ausgedrückt, nicht nur in Anführungszeichen Azubi, also ne, nicht, dass man irgendwie aber man ist eben auch nicht irgendwie was Besseres oder so, ne? Das ist also ja, also tatsächlich ist es für die Studenten, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil man auch von der Hochschule das tatsächlich ein bisschen mitgegeben bekommt. Das fand ich auch immer ein bisschen schwierig, dann das wieder in den Betrieb, sage ich mal, einzuordnen.
Was meintest du genau?
Also so ein bisschen, also es ist, ich habe das vor allem gemerkt, dann nach dem Abschluss oder als wir dann so darauf vorbereitet werden, was mache ich dann mit dem Abschluss oder wo fange ich an, in welcher Position? Da wurden wir schon so ein bisschen wie soll ich sagen, hingetrimmt, dass wir eben nicht unter einer Assistenzposition direkt.
Ach so, okay, also das Besondere, dass ihr schon einen besonderen Status habt innerhalb des Betriebes und
genau.
Ja, okay.
Ja, und ich glaube, das ist schwierig sozusagen, weil eben das irgendwie so ein bisschen erzählt wird an der Hochschule und man dann in den Betrieb natürlich zurückkommt und erstmal denkt, ich bin hier die Creme de la Creme. In der Realität ist halt einfach anders und da muss, ich glaube, das war tatsächlich schwierig, weil es natürlich dann auch Leute gab, die das so durchgezogen haben in der Praxis, ne? Und da kommt man natürlich nicht gut an. Das ist auch überhaupt nicht, für mich war das wirklich realitätsfern. Ja, und ich glaube, da war so ein bisschen der größte Punkt, wo die Betriebe irgendwie schauen mussten.
Wir gehen wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und
genau.
Fördern die trotzdem. Ja, okay.
Ja, aber trotzdem auch, ich meine, man ist eben nur in Anführungszeichen, also dann auch nur 3,5 Jahre da. Also es ist natürlich schon auch eine kürzere Zeit als die Auszubildenden. Und ja, wie gesagt, da aber trotzdem die Sprünge sozusagen zusammenzubringen zwischen den Ausbildungen. Ich meine, wir wurden, als wir wieder kamen, nach einem halben Jahr gefragt, wie eigentlich unser Urlaub war. Ne?
Ja, genau.
Also auf der anderen Seite war das natürlich auch irgendwie, hatte jeder niemand so richtig verstanden, was wir da eigentlich machen in dem halben Jahr.
Also war, wäre da noch mehr Transparenz dann interessant, also wichtig, das nochmal im Betrieb auch darzustellen, ne?
Genau, gegenseitig da irgendwie ja letztendlich auch eine Wertschätzung für die einzelnen Dinge gegenüberzubringen. Und ich meine, man braucht ja irgendwie alles in einem Betrieb, ne? Es braucht die irgendwie vielleicht dann ein bisschen wirtschaftlich da eine Ausbildung haben, was ja bei uns, also es ist ein klassisches BWL-Studium, dann eben mit der Fachrichtung Hotel-Gastronomie-Management, ne? Und es braucht aber auch die Hotelfach- und Kaufleute und die Küche und so weiter und so fort. Das macht es ja alles gesamt aus.
Wie viel duale Studenten wart ihr pro Jahrgang?
In meinem Jahrgang der Hotel-Gastronomie-Studiengang waren wir zu zweit, wobei wir quasi dann das Studium durchlaufen haben und dann erst zwei neue eingestellt wurden.
Also, okay, also es waren dann zwei tatsächlich für das ganze Hotel.
Genau, also in dem Studiengang, wir hatten noch einen zweiten Studiengang an der Hochschule in Mannheim, Messe, Kongress, Event Management. Mhm. Heißt der. Also wie gesagt, auch klassisch BWL und dann eben die Fachrichtung. Und die sind dann eher eben, also durch diesen großen Veranstaltungsbereich, den wir hatten oder haben, das Hotel sagt es natürlich immer noch, haben die dann da verstärkt in der Veranstaltungsorganisation und so weiter mitgewirkt.
Und wenn du jetzt auf deinen Jahrgang an der Uni schaust, wie viele waren das insgesamt und wie viele sind nach dem Abschluss in der Hotellerie geblieben?
Sind ganz schlechte Zahlen.
Ehrlich,
leider.
Raus.
Also so genau, ganz bis auf den auf ja, alle genau kann ich es nicht sagen, aber ich kenne schon einige, die aus der Branche rausgegangen sind. Also wir waren ganz am Anfang oder schon im ersten Jahr sozusagen, haben uns, glaube ich, schon, ich weiß gar nicht, 4 oder 5 verlassen.
Von wie viel ungefähr?
35.
35,
genau. Also es war schon, ist auch sehr, sehr schulisch alles. Also man kriegt echt einen Stundenplan. Das ist nicht wie an der Uni, dass man sich das selbst legt und dann auch, weiß ich nicht, Klausuren schiebt oder solche Sachen. Das ist, genau, man hat, wie gesagt, so einen Wochenstundenplan und dann läuft es wie auch wie in so einem Klassenzimmer ab. Also sehr
frontal.
Bericht, genau. Und man kann eben Fragen stellen, weil man halt so eine, ja, angenehme Größe ist von irgendwie um die 30 Leute. Mhm. Ehrlich gesagt, es ist schwer einzuschätzen, weil ich es noch nicht von jedem weiß, aber ich glaube, bestimmt die Hälfte ist raus.
Und von denen, die raus sind, kennst du da welche von? Also, dass du da mal berichten kannst, wo da die Gründe liegen?
Ganz aktiv nicht, aber ja, letztendlich waren Angebote, sage ich mal, da und irgendjemand hat gefragt, Mensch, willst du nicht bei mir einsteigen? Und das Angebot war dann, würde ich ja sagen, besser als in der Branche zu bleiben oder in der Position zu bleiben, in der man gerade war. Ja.
Also ist das was Monetäres oder was sind das Perspektiven? Ist das Anerkennung, also Prestige? Also sag mal, ist das vielleicht dann für einen Autohersteller zu arbeiten, dann sexier als für ein Hotel zu arbeiten? Was ist da so dein Gefühl?
Nee, glaube ich gar nicht mal. Also ich glaube tatsächlich so die leider sehr leidigen Themen der Branche, die sich natürlich auch nicht wegdiskutieren lassen, wenn man sich damit gar nicht arrangieren kann, wie Arbeitszeiten, vielleicht nicht so langfristige Planbarkeit von den Dienstplänen gesehen. Ja, monetär, also ja, bestimmt auch bei dem einen oder anderen. Aber ist zumindest nicht unbedingt, glaube ich, an erster Stelle.
Also die Rahmenbedingungen, sagst du?
Ja, also ja, würde ich so einschätzen. Wie gesagt, ich kann es jetzt nicht, würde es jetzt nicht unterschreiben, weil ich nicht...
Ja, klar. Es ist jetzt auch nicht empirisch. Es ist ein Gefühl einfach, ne?
Ja.
Du hast ja einige Zeit an der Uni verbracht. Und dann kommen wir direkt, das ist eine gute Überleitung, mal dahin, dass du dann irgendwie gesagt hast, okay, ich glaube... Ich mache mal was dagegen, dass alle jungen Leute, die ganzen Talente irgendwie aus der Branche verschwinden. Wie kam das dazu?
Ja, also ich bin ja vielleicht nochmal kurz ich bin ja in dem Betrieb dann geblieben, in dem ich eben das Studium gemacht habe. Mein erster Job, also ich bin eingestiegen als F&B-Assistentin, dann später noch mit dem Schwerpunkt Einkauf. Und tatsächlich war mein erster Job, den gab es auch vorher so nicht. Das war so nach dem Motto, ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben zum Thema Lieferantenmanagement und eben ja, Warenwirtschaftssysteme und solche Sachen. Und der Geschäftsführer damals hat gesagt, so, das ist eine schöne Arbeit und da ist definitiv auch Bedarf, etwas umzusetzen. Jetzt mach doch mal. Mhm. Also ich musste mich dann da schon auch beweisen, von wegen, ich kann da nicht nur 70 Seiten zu Papier bringen, sondern das dann eben auch umsetzen. Und genau, das durfte ich dann machen als Projekt und war da 1,5 Jahre, wie gesagt, in der F&B-Abteilung.
Und dann, nur für das Projekt oder hast du nebenbei auch noch?
Nicht nur dafür. Das war klar, das Großprojekt sozusagen, was ich gemacht habe, wenn, ja, also, aber ich war natürlich auch viel bei Veranstaltungen da, F&B-Assistenz mit Bestellungen gemacht und so weiter. Oder wie gesagt, wenn Veranstaltungen waren, als Veranstaltungsleitung dann eben am Abend sozusagen da, genau. Ja, und dann habe ich nach 1,5 Jahren das Angebot bekommen, weil die damalige Direktionsassistentin gegangen ist, ob ich diesen Job sozusagen übernehmen möchte. Genau, und ich habe mir zwar ein bisschen Zeit gelassen tatsächlich, weil ich meinen Job schon auch sehr mochte und das Projekt noch lange nicht abgeschlossen war. Okay. Aber klar war das ein toller nächster Schritt und ich habe mich dann dafür entschieden.
Aber konntest du denn deine Arbeit dann weitermachen in der neuen Position?
Ich habe am Anfang viel mitgenommen. Die Kollegin, die das vorher gemacht hatte, war vorher im Marketing und ist dann, also daraus quasi zu der Position gewechselt. Wir haben dann viel aus dem Marketing das sie damals mitgenommen hat, wieder zurückgegeben und ich habe dann eben Sachen aus dem Einkauf mitgenommen. Aber es irgendwann ging es nicht mehr, weil ich halt dann doch nicht mehr so nah dran war, dass ich wirklich genau, also das machen konnte, was auch gebraucht wird sozusagen. Mhm. Und in der Praxis dann auch Sinn macht. Aber ja, wir haben tolle Leute gefunden, die das auch mit Elan weitergemacht
haben. Achso, die haben dann dein Projekt übernommen?
Genau, ja. Okay. Ja. Ah, ja, ja, okay. Tatsächlich die nächste Studentin, die abgeschlossen hatte.
Sozusagen. Ah ja, ja, okay. Ja, gut. Ja,
war ganz schön, ja.
Okay. Also, man kann natürlich so ein bisschen Unzufriedenheit dann sein, so das ist dein Baby und dann das dann abzugeben, so kurz vor Abschluss.
Ja, aber es hat, ja, also war trotzdem irgendwie schön und ich habe es ja trotzdem noch weiterbekommen, ja. Und war dann oft auch irgendwie so die, ach, wir kommen, weiß ich nicht, vielleicht kam mal jemand nicht weiter und dann hieß es, komm, wir fragen mal die Lisa, die hat das okay. Ja auch mal gemacht.
Ja, ja.
Okay. Genau, ja. Und aber wie gesagt, ich habe mich dann entschieden, die Direktionsassistentinnenposition eben anzunehmen. Und genau, war dann seitdem eben mit dem Geschäftsführer unterwegs auch und die Idee sozusagen, da wirklich was dagegen zu machen, muss ich ganz klar sagen, kam von ihm natürlich. Also er war damals, Gott, jetzt muss ich rechnen, also Anfang 60 und hat, also hat, glaube ich, mit 15 angefangen, als Koch-Azubi den Weg in die Branche zu finden und ist seitdem in der Branche geblieben. Und genau, hat mich dann immer sehr, also Klaus-Michael Schindelmeier vielleicht noch für alle, die der Vollständigkeit halber, und hat mich dann irgendwie viel mitgenommen auf Veranstaltungen und wollte mich da auch wirklich irgendwie ranführen und in die Position auch bringen, in der ich dann da irgendwie plötzlich war. Genau, und dann war es sehr oft so, dass, also ich meine, es gibt einen Fachkräftemangel und es wurde ganz oft natürlich das Thema irgendwie auch besprochen und es gab, weiß ich nicht, Podiumsdiskussionen, Vorträge, sonstiges. Und es war aber immer
so. Wo gab es die, Entschuldigung, die Vorträge?
Bei den Veranstaltungen einfach, wo ich mit ihnen begleiten durfte.
Ja, ja, okay. Genau. Hotelkongress,
genau, irgendwie. Ja, von Verbänden, Veranstaltungen, also so Branchenveranstaltungen letztendlich. Genau, und es war aber immer so, dass diese Themen, Fachkräftemangel oder dann auch die Probleme sozusagen mit den jungen Generationen, wurden immer angesprochen von Hoteldirektoren, die schon lange ja in der Branche sind. Und es war eben nie irgendwie eine Diskussion, was können wir dagegen tun und wo sind wirklich die Probleme, was gibt es vielleicht für Lösungen, sondern es wurde eben gesprochen, dass es so ist. Und,
also mehr Gejammer als machen,
ja.
Oder?
Ich muss auch sagen, ja, genau.
Ja, ja. Aber der Herr Schindelmeier ist ja nicht so. Der hat dann...
er hat dann, also wir saßen dann beim Publikum öfter und dann hat halt er mich angestupst und hat dann gemeint, ja, jetzt melde dich doch mal und sag was. So nach dem Motto.
Ja.
Das, also,
und du, was?
Ich? Ja, genau. Ja, das war ja teilweise auch einfach gar nicht gewünscht von den Formaten her und dem Ganzen. Ja,
dass sich aus dem Publikum jemand meldet,
war ja, nicht. Ja, auch und das eben dann, also ich war auch oft wirklich mit Abstand eine der jüngsten Teilnehmerinnen, die da dabei waren. Also die Hoteldirektoren, das waren schon da, vielleicht aber auch so ein bisschen, ja, sehen und gesehen werden, hatte ich manchmal das Gefühl.
Aber nichts bewegen.
Ja, also ich meine, ja, sie haben auf jeden Fall keine jungen Leute mitgenommen, die dann irgendwie vielleicht mal ihre Meinung gesagt hätten und ja, vielleicht auch dann in den Betrieben irgendwie nochmal neuen Wind reingebracht hätten. Ja, das war schon so ein bisschen einseitig sozusagen.
Bist du dann aufgestanden, als der Schindelmeier gesagt hat, sag doch mal was?
Wirklich. Am Anfang nicht, nee. Das war dann auch bei mir ein Entwicklungsprozess.
Ja, das glaube ich. Ja, es ist ja auch so, wenn wir von Vielfalt oder Diversität sprechen, egal ob jetzt Mann, Frau, welche Religion, welche, ne, welches Alter, dann ist es ja immer so, dass die Menschen erst etwas bewirken können, die Minderheiten, wenn es eben halt keine Minderheit mehr ist. Ne? Ja. Und wenn da jetzt 200 Teilnehmer sitzen, die im Durchschnitt 50 Jahre alt sind und Lisa ist eine von 5, die jetzt unter, weiß ich nicht, die um die 25 ist, dann ist es halt schwierig, da seine Stimme so laut zu drehen, dass auch wirklich was passiert. Ne?
Ja. Ja.
Und
ja.
War denn die Idee, einen eigenen Kongress zu organisieren? Wann wurde der geboren?
Wie gesagt, aus dieser ganzen Feststellung, dass es eben auf anderen Kongressen nicht so thematisiert wird, dass man sagt, jetzt fragen wir doch mal die Jungen, hat Herr Schindelmeier letztendlich dann die Idee, wenn es keiner macht, dann machen wir es eben selbst.
Ja.
Und hatte da dann natürlich in mir auch jemanden gefunden, der da zu begeistern war dafür. Und es hat auch, also ich glaube auch, dass das Konzept eben gepasst hat oder dass das bei, also wir haben das ja letztendlich auch im Betrieb irgendwie gelebt, ne? Also ja. So dieses zwischen Jung und Alt, das kann funktionieren. Es ist natürlich immer wieder herausfordernd und ich war definitiv auch nicht immer einer Meinung wie er. Also ne, haben uns auch irgendwie ab und zu in die Haare gekriegt und oder vielleicht irgendwie Schwierigkeiten gehabt, weil wir von vielleicht sogar vom Gleichen gesprochen haben, aber mit anderen Worten sozusagen, ne? Wie diese Generationenprobleme dann eben so sich charakterisieren. Er hat dann gesagt, Mensch, wollen wir da nicht was draus machen, ein Format entwickeln, und kam dann Frühjahr, Sommer 2017 mit der Idee, also wirklich ganz konkret mit der Idee auf, letztendlich haben wir ein Meeting einberufen sozusagen, wo dann, also das war dann wirklich so die Einladung an alle, die so um die 30 sind im Unternehmen, und er hat uns dann erzählt, dass er da irgendwie Bedarf sieht in der Branche und dass wir ja auch irgendwie was richtig machen. Bei uns sind viele dann eben auch geblieben oder wiedergekommen und so weiter. Und haben das auch selbst als Arbeitgebermarke irgendwie hinbekommen, mit den Leuten gut umzugehen. Und und dann hat er, wie gesagt, das vorgestellt. Dann gab es nochmal irgendwie 1-2 Wochen Bedenkzeit sozusagen, wo sich dann auch jeder sagen konnte, ich mache mit oder ich mache nicht mit. Wie aktiv macht man mit? Und dann gab es ein zweites Treffen und da waren wir nur noch mal ganz kurz, war er nur noch mal ganz kurz mit drin, und hat gesagt, okay, wie sieht's aus? Wer ist dabei? Und dann hat jeder eben kurz was dazu gesagt und ja, dann war klar, da wird sich irgendwas entwickeln und wir möchten da was draus machen aus seiner Idee. Und dann haben quasi so ein bisschen alle, die nicht mehr zu der Generation gepasst haben, die da irgendwie was sagen sollte, sind dann wieder aus dem Raum raus und dann ja, saßen wir Jungen.
Wie war denn da?
Da waren wir so 12 ungefähr.
12, okay. Ja. Und hat er dann irgendwie einen Rahmen gesteckt, hat gesagt, gut, keine Ahnung, das ist das Budget oder hier habt ihr meine Kontaktdaten hier, also Kontaktlisten oder so viel wünsche ich mir, der soll auf jeden Fall noch dabei sein als Referent, oder hat er da einen Rahmen gesteckt oder hat er einfach gesagt, hier ist ein weißes Blatt Papier, macht mal, junge Leute?
Also erstmal nicht, das hat sich dann mehr, aus unseren Fragen ergeben oder als wir dann gesagt haben, okay, wir würden gern, also erstmal das Format festzulegen, ne? Machen wir ein Barcamp oder machen wir wirklich einen Kongress und Vorträge und so diese Geschichten, oder eben wen können wir vielleicht holen als Referenten, haben wir da, also sollen das Leute einfach nur aus der Branche sein, die wir begeistern und sagen, komm, wir machen da irgendwie was gemeinsam, das ist eine Win-Win-Situation und du darfst kommen, vielleicht kostenfrei, aber du kriegst kein Honorar. Das hat sich dann so nach und nach entwickelt. Da haben wir natürlich dann mit ihm regelmäßig Rücksprache gehalten. Aber es gab vorher erstmal einfach die Idee.
Mhm. Und,
genau, wir haben dann geguckt, was unsere Ideen dazu sind.
Sozusagen. Ja, und dann habt ihr ungefähr so ein Jahr lang geplant, ne? Kommt ungefähr hin, ich glaube, April war das?
Also der erste war im Februar 2018, okay. Genau. Ja, ja, so ein ja, knapp Dreivierteljahr ungefähr.
Ja.
Okay. Wobei das natürlich dann am Anfang war so mehr, ja, komm, wir treffen uns mal und überlegen.
Ja, genau. Cool,
mit Kaffee. Sehr lange.
Ja, wie war dann die Resonanz? Also ihr habt dann gesagt, gut, wir laden auf jeden Fall, ich habe das mir mal angeschaut, es waren ja Keynote-Speaker da, es waren Workshops, die ihr organisiert habt, Podiumsdiskussion, ne? so ein Mix. Ne?
Ja.
Wie war denn die Resonanz derjenigen, die ihr angesprochen habt?
Die Teilnehmer, die letztendlich da waren, meinst du?
Oder? Teilnehmer und Referenten.
Ja. Also grundsätzlich sehr gut. Man muss natürlich auch sagen, Herr Schindelmeier hat natürlich auch ein Netzwerk schon gehabt und ich bin da ja auch in dem Jahr sozusagen davor schon so ein bisschen mit rein gerutscht und habe da, also es war natürlich dann auch gut, irgendwie schon Leute zu kennen, die man ansprechen konnte und sagen, wir haben da eine Idee. Und also da waren schon sehr viele dabei. Es war natürlich erstmal so, weil wir auch dann wieder auf die Leute zukamen, hey, wir wollen da was machen, kannst du dir vorstellen, mitzumachen? Und es war halt alles am Anfang sehr, sehr unkonkret. Also auch die Fragen oder die Anfragen, mit denen wir dann auf die Leute zugegangen sind, war erstmal, ja, du bist auch jung und du hast ein Startup-Unternehmen in der Branche, willst du nicht irgendwie mitmachen? Da kannst du nicht dir vorstellen, einen Workshop zu leiten oder so. Ja. Und das hat sich dann tatsächlich erst aus den Gesprächen ergeben, was aber natürlich auch irgendwie ganz, ganz cool war, weil die Leute, die dann eben da mitgewirkt haben, auch so die Themen mitgestaltet haben. Also es war nicht so, dass wir irgendwie ein fertiges Konzept hatten und damit auch die Leute zugegangen sind und dann wirklich den Experten gesucht haben, sondern mehr irgendwie...
Was braucht die Branche so? Was wünscht die sich, ne? Okay. Ja. Und du hattest vorhin gesagt, dass ihr das erste Mal 2018 so 200 Teilnehmer hattet.
Ja.
Wenn du jetzt einmal zusammenfasst, weil es geht ja um die Generation Y, der eine Stimme zu geben, glaube ich, hatte ich ein Zitat gelesen. Was sagt denn Generation Y? Also was ist das, was eure Generation, deine Generation sich wünscht? Also wofür steht ihr auf? Was sind eure Forderungen und Wünsche?
Ja. Also was auf jeden Fall rauskam, war, also es war auch in so einem kleinen Umfrage oder so ein Ranking, wo wir auch vorhin kurz irgendwie drauf zu sprechen gekommen sind, was, also gerade solche Geschichten wie Gehalt, motiviert mich das wirklich oder macht das wirklich irgendwie was aus, dass ich mich für eine Branche oder für einen Job entscheide? Und da kam, hört sich zwar irgendwie blöd an und sehr, sehr soft und waschig, aber solche Sachen auch wie Augenhöhe ernst genommen werden, eben irgendwie auch Verantwortung bekommen, Entscheidungen transparent erklärt zu bekommen, den Sinn hinter Sachen sehen, wie solche Dinge, die man sich wünscht und die uns dann schon auch leistungsfähig machen. Also es war irgendwie auch oft dann so in eben Diskussionen, sage ich mal, zwischen alt und jung, wenn man so will, irgendwie das Thema, dass eben die älteren Generationen gesagt haben, wir sind nicht zu motivieren und wir wollen keine Leistung mehr bringen und wir gucken alle immer nur auf unsere Freizeit und irgendwie so mit dem wenigsten Aufwand so viel wie möglich
Vorwürfe von
erreichen.
Oder?
Genau. Okay. Und wir haben dann halt oft gesagt, naja, aber die Rahmenbedingungen, das, wie gesagt, da hatten wir es ja vorhin schon mal kurz drüber, die stimmen halt nicht. Also wenn man will, dass wir Leistung bringen, dann muss man uns eben auch machen lassen. Also und nicht sagen, ja, werd du erstmal erwachsen und du bist viel zu jung, um da irgendwie mitreden zu dürfen oder zu können. Das war so, also ist, glaube ich, einfach auch so eine Fehlkommunikation. Ne?
War das auf dem Kongress dann auch? Weil ich kann mir vorstellen, diejenigen, die auf so einen Kongress gehen, die sind ja tendenziell erstmal schon mal offen. Ja. Also die sind ja schon gewillt, irgendetwas zu tun, sei es aus der Not heraus, weil sie keine Leute mehr bekommen oder auch, weil sie wirklich was ändern wollen. Ja. Waren denn diese Diskussion, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, auch so sichtbar auf dem Kongress? Und das ist die erste Frage, warst du sichtbar? Und das zweite ist, hat sich konkret oder hast du ein Beispiel, was sich vielleicht in Betrieben nach dem Kongress geändert hat?
So praktisch bin ich leider im Nachhinein nicht dran gewesen. Genau, dass ich da jetzt irgendwie einen Betrieb rauspicken kann oder welche Änderungen genau es gab. Es waren schon natürlich Impulse, die wir gegeben haben. Aber wir hatten einen Workshop, das war schon oder ist auch ein Profi, da waren wir auch sehr glücklich, der Markus Weidner von der Knigge Akademie. Der hat einen Workshop moderiert, wo eben, wie gesagt, diese Themen, also diese Sachen abgefragt wurden. Also es war dann auch eine sehr, sehr ausführliche Präsentation letztendlich, also die Themen aus den einzelnen Workshops, weil die Teilnehmer mussten sich ja entscheiden, wo sie hingehen. Sie konnten nicht alle in jeden Workshop gehen. Wie gesagt, Themen wurden dann danach eben allen präsentiert, dass jeder aber trotzdem mitbekommt, was in den Workshops diskutiert wurde. Und da war dieses Thema, was ich gerade angesprochen habe, definitiv spürbar. Also er hat dann wirklich so eine kleine Stimmungsumfrage gemacht und also an Punkten, worauf man eben Wert legt, sich einen Arbeitgeber auszusuchen. Und eben gerade das Thema Gehalt war an sechster Stelle. Die ersten fünf waren eben mit solchen softeren Eigenschaften wie eben Verantwortung bekommen, auf Augenhöhe betrachtet zu werden, mit solchen Sachen, wo man natürlich dann auch schwierig irgendwie direkte Lösungen aufzeigen kann oder irgendwie einen Leitfaden den Hoteliers mitgeben kann, so könnt ihr das umsetzen bei euch. Ne? Das ist ja auch irgendwie ein Prozess. Man muss eben erstmal offen sein und sagen, okay, ich möchte mich dem Thema annehmen. Und dann eben irgendwie auch gezielt im Betrieb gucken, wie kann ich das wirklich umsetzen. Aber es ist letztendlich viel, viel hinhören, auch Zeit nehmen und zu gucken, wie ticken die Jungen und wie kann ich das irgendwie für mich vielleicht eben als Vorteil sehen.
Waren die DMs und Abteilungsleiter dann überrascht über das Ergebnis der Umfrage?
Ich glaube, die da waren, nicht unbedingt. Nee, ne? Also es war natürlich schon auch schade, dass, so wie du es vorhin gesagt hast, dass natürlich schon einige sich schon mit dem Thema beschäftigen und irgendwie dann noch besser werden wollten sozusagen als Arbeitgeber und wenige, die wirklich irgendwie sagen, okay, ich bin in einem Loch, ich kriege keine Bewerbungen mehr, ich muss da raus. Weiß ich nicht, die konfrontieren sich wahrscheinlich erstmal nicht unbedingt damit, beziehungsweise war natürlich so ein erster Kongress auch irgendwie ein bisschen schwierig dann zu vermarkten, um das dann wirklich in die Branche zu bringen.
Ja. Ich finde, 200 Leute, die da gewillt sind, dran an diesem Thema zu arbeiten, ist doch schon mal sehr gut. Ja. Was war inhaltlich im nächsten Jahr anders?
Wir haben uns viel Feedback zu Herzen genommen. Also erstmal haben wir ja noch einen Zwischenstopp sozusagen gemacht, gemeinsam mit der AHGZ beim Deutschen Hotelkongress im Februar diesen Jahres. Da durften wir quasi den zweiten Kongresstag mit dem Themenschwerpunkt Hotelens mitgestalten. Da gab es auch Workshops und eine Podiumsdiskussion. Das war eigentlich dann auch...
Warst du da auf der Bühne?
Da war ich auf der Bühne.
Ja, sehr gut.
Genau, da durfte ich auch selbst mal meine Stimme irgendwie verlauten für die Branche, genau. Das war schon auch da war auf jeden Fall der Wunsch oder der Hintergrund, eben auch die mehr Direktoren nochmal anzusprechen. Die Zahlen haben das leider nicht so ganz erfüllt, aber wir hatten natürlich auch dort eine Bühne und haben gutes Feedback bekommen und es waren natürlich schon auch welche da, die sich dem Thema vielleicht nicht unbedingt angenommen hätten, einfach weil sie ja eben auf dem Deutschen Hotelkongress waren. Ob die jetzt unbedingt danach nochmal zu uns kamen, war leider nicht ganz der Fall, aber wir hatten auf jeden Fall Menschen, die da mitdiskutiert haben und drüber nachgedacht haben nochmal. Genau, und für unseren zweiten Kongress dann im April 2019 haben wir ja letztendlich auch so ein bisschen die Formate versucht anzupassen, weil wir auch gemerkt haben, dass eben, also einfach so der Austausch zwischen Alt und Jung ganz, ganz wichtig ist und gar nicht, also nicht nur die Themen irgendwie in den Workshops, sondern einfach auch mal, also letztendlich auch so ein bisschen, was du mit den Podcasts machst, Leute irgendwie herzuholen, zu sagen, Mensch, die sind inspirierend, die können mal erzählen über ihren Werdegang, warum haben sie was wie gemacht, wo sind sie gelandet, auch wenn sie, weiß ich nicht, wie lange nicht so verantwortungsvolle Aufgaben gemacht haben. Es gibt halt auch irgendwie Zeiten, da muss man irgendwie einfach mal wo durch, ne? Genau, und das haben wir mit so Experten-Talks zum Beispiel abgedeckt, wo die Teilnehmer dann eben alle Viertelstunde so Speed-Dating-mäßig die Experten gewechselt haben und einfach so einen kurzen Einblick bekommen haben, was kann man denn eigentlich alles machen in der Branche und weil ja auch die Branche an sich, wenn man vielleicht schon mal den Weg gefunden hat, so vielfältig ist. Genau, und am zweiten Tag hatten wir dann auch wieder eine Keynote, also um einfach in den Tag quasi reinzukommen, hatten verschiedene Workshops, da haben wir auf jeden Fall schon mal das Format geändert, zu sagen, die Teilnehmer können mehrere Workshop-Themen besuchen, also beim ersten Mal konnten sie nur einen aus 6 Themen besuchen, diesmal dann 3. Genau, und da hatten wir Themen, ganz, ganz verschiedene, also zum Thema Arbeitgebermarketing, wie kann ich vielleicht dazu beitragen, wenn ich bei einem, also oder wie finde ich erstmal einen guten Arbeitgeber, ne? Da gibt es ja Projekte mit der Blog von der Deutschen Hotelakademie, hier will ich arbeiten zum Beispiel, oder Arbeitgeberbewertungen, da gab es einen Workshop mit einer Mitarbeiterin von Hotel Career, die das ja auch mittlerweile nicht mehr neu, aber eben auf ihrer Plattform auch abdecken, zu sagen, ich meine, jeder, der sich irgendwie online was kauft, schaut sich die Bewertungen an, das kann man ja auch bei einem Arbeitgeber machen. Genau, wir hatten noch Thema, also so zum Thema Nachhaltigkeit, also wirklich auch aktuelle Themen, Digitalisierung, sind ja auch alles Themen, die vielleicht irgendwie die jungen Leute abdecken können, wo man irgendwie als Digital Native, wie das ja heißt, vielleicht auch ein bisschen affiner ist und man Ideen hat, die man, also ja, und da sind ja eigentlich die Leute eben relativ leicht einzubringen und die Dinge, die man sich wünscht als junger Mitarbeiter, kann man einem da auch erfüllen, gesagt, ihm Verantwortung zu geben in solchen Themen.
Einmal auf die Teilnehmer nochmal zurück. Sind das denn GMs von eher also Familienbetrieben oder kleineren Hotelketten, private Hotelketten, oder waren da auch große internationale Hotelketten dabei?
Ganz gemischt.
Also ganz gemischt, okay.
Genau, wirklich sowohl als auch. Also ich glaube, der größere Teil waren schon kleinere letztendlich auch privat geführte Häuser, aber wir hatten auch von großen Ketten, Scheigenberger und ähnliche, Teilnehmer.
Weil ich habe das Gefühl, oder es ist ja in den großen internationalen, größeren Hotelketten schon so, dass die dann meistens ein Head Office haben, die sich mit den Themen genau beschäftigen. Deswegen meine Frage, ob die dann trotzdem nochmal auf einen Hotelend-Kongress gehen.
Also ist auf jeden Fall auch die Zielgruppe, weil es geht ja, also klar, irgendwie ein Arbeitgeber-Marketing zu machen, macht wahrscheinlich eher die Zentrale, aber ich sag mal, die Umsetzung und wie man dann wirklich in dem Haus, wie die Mitarbeiter miteinander funktionieren, das macht ja natürlich dann schon irgendwie der Hoteldirektor und der Spirit sozusagen irgendwie vor Ort aus.
Ja.
Ich glaube, die konnten schon auch trotzdem nochmal für sich selbst was mitnehmen in den einzelnen Betrieben.
Super spannend. Und die ersten beiden waren erfolgreich, die Kongresse, sodass ihr auf jeden Fall in die dritte Runde gehen werdet. Wann ist denn der Termin?
Das ist alles leider gerade noch in Planung.
Ah, okay.
Genau, werde natürlich über alle Kanäle wieder.
Aber dass einer stattfinden wird, ist sicher, oder ist das noch in Überlegung, ob es eintritt?
Nee, wollen das auf jeden Fall weitermachen. Wie gesagt, auch solche Dinge wie die Kooperation sozusagen mit dem Deutschen Hotelkongress, das ist alles Ja, auch durch meine berufliche Weiterentwicklung und dass ich da, also weil das Palatin natürlich schon auch unser Veranstaltungsort ja auch war. Genau, sind wir da momentan noch nicht so weit, dass ich da heute
was sagen kann. Aber vielleicht kannst du mir mal 2018, wie viel hat denn da eigentlich eine Karte gekostet, ein Ticket dabei sein zu dürfen?
Wir haben sehr, sehr günstig angefangen, weil wir auch Schüler sozusagen ansprechen wollten, die vielleicht, weil das ist ja gerade das Problem, dass sie nicht von ihren Betrieben unterstützt werden. Da lag eine Karte tatsächlich bei 30 Euro.
Ui, okay.
Genau. Leider war auch, also das ist natürlich, auch wir lernen aus unseren Fehlerchen, wie auch immer. War halt so die, wie gesagt, das Erste, wir werfen mal was in den Ring. Mussten natürlich die Kalkulation zum zweiten Mal deutlich erhöhen, dass wir.
Naja, man kann ja Schülertickets machen und Teilnehmertickets für.
Ja. Aber auch diese Sachen, wie gesagt, das hängt dann alles davon ab, wo der Kongress stattfindet, mit was für Partnern.
Cool, das war ziemlich viel. Vielen, vielen Dank. Wenn der Termin feststeht, möchte ich auf jeden Fall mal eine Info haben. Ich wäre sehr, sehr gerne dabei, um mir das mal anzuschauen, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Zum Abschluss habe ich immer noch mal 5 Fragen. Mhm. Die sind ein bisschen anders als aus dem vorherigen Podcast, weil wir ein bisschen was umgestellt haben und ich die Frage sehr gerne mag. Und zwar die erste, wofür bist du dankbar?
Kannte ich noch nicht. ich bin eigentlich einfach dankbar für den Weg, den ich bisher gehen konnte, sozusagen. Die Unterstützung, die ich bekommen habe, sowohl von Kollegen, dem Chef, auch der Familie natürlich im Hintergrund. Weil ich schon irgendwie auch ein Stück weit stolz darauf bin, solche Veranstaltungen und irgendwie da auch für die Branche irgendwie was organisieren zu können. Zu bewirken und
Dankbar für deinen Unterstützer.
Für den Background sozusagen, der mir das überhaupt ermöglicht hat. Ja,
ja, schön. Wofür möchtest du, jetzt ist das eine große Frage, in deinem Leben Verantwortung übernehmen? Worin siehst du deine Verantwortung?
Das sind andere Fragen, ja. Also erstmal irgendwie, tatsächlich fängt es, glaube ich, wie soll ich sagen, bei mir an, ne? Um zu gucken, mir selbst irgendwie treu zu bleiben und zu schauen, was für Ziele habe ich. Ich beschäftige mich natürlich auch mit aktuellen Sachen. Wie gesagt, auch die haben wir ja auf dem Kongress irgendwie angesprochen, mit Nachhaltigkeit und solchen Themen, liegt auch uns jungen Generationen irgendwie natürlich alles am Herzen. In dem beruflichen Kontext würde ich sagen, eben wie gesagt, natürlich die Branche irgendwie noch weiter voranzubringen und da nicht nur in einem Betrieb sozusagen mitzuarbeiten und zu gestalten, sondern auch für die Branche. Für mich persönlich gibt es natürlich auch Verantwortung oder Familie, aber
Danke. Jetzt kommt eine bekannte Frage. Was bedeutet Erfolg für dich?
Das ist wahrscheinlich eher so eine Zusammenfassung dann aus den anderen Sachen. Erfolg heißt jetzt nicht unbedingt irgendwie für mich persönlich auf jeden Fall nicht in wirtschaftlicher Hinsicht oder in einem Betrieb die besten Zahlen zu schreiben. Für mich persönlich heißt es auch sozusagen meine Ziele zu kennen und die zu verfolgen
zu erreichen.
da was zurückzugeben auch.
Ja, okay. Ja.
Sich da zu beschäftigen, ja.
Hast du ein inspirierendes Hotel, was du den Zuhörern ans Herz legen möchtest?
Also ja, ein Hotel und eine Hotelkette sozusagen.
Ja, hau raus.
Das Hotel Pink Coco heißen die, auf Bali.
Okay.
Ich, ja, ganz, ganz tolle Tage mit meiner Schwester verbracht. Und
wo schreibt man wie, also K-O-K-O?
Nee, mit C-O-C-O.
C-O-C-O. Pink Coco. Okay.
Und im letzten Costa Rica-Urlaub habe ich die Gruppe Selina Hostels und Hotels entdeckt, die ja jetzt irgendwie, also tatsächlich an meinem letzten Urlaubstag habe ich in der AHGZ gelesen, dass sie jetzt nach Deutschland und kommen und in Berlin die ersten Hotels eröffnen. Genau, die sind bisher eigentlich nur auf dem südamerikanischen oder amerikanischen Kontinent sozusagen am Start und ja, schwappen jetzt so langsam hier rüber. Und das waren ganz tolle, ja, total individuell. Die arbeiten ganz viel auch mit lokalen Künstlern zusammen. Da entdeckt man irgendwie jedes Mal wieder was Neues und haben, also die Zimmer sind super, super klein. Also da steht wirklich eigentlich nur ein Bett drin, aber die haben ganz, ganz coole, ja, ich sag mal, Gemeinschaftsräume, Coworking.
Irgendwie. So, der Hostel-Gedanke da eben,
genau,
halt Austausch.
Ja. Aber trotzdem vom Service her und allem
Hotel.
Schon Hotelcharakter, genau.
Cool, Selina. Ja gut, wenn die in Berlin dann bald am Start sind, dann
ja, genau.
Lohnt sich ja wieder eine Reise nach Berlin. Ja, cool. Ja. Und die letzte Frage, wer gehört deiner Meinung nach auf jeden Fall in den Podcast Hospitality Inspiration?
Ja, da habe ich, also ich glaube, ich würde mal bei der jungen Generation bleiben.
Sehr gerne.
Ich kenne natürlich auch ein paar Hoteldirektoren, die ich da benennen würde. Ja, meine, ja, wie soll ich sagen, Hauptmitorganisatorin von Hotels, die Annika Kranich zum Beispiel. Die ist eine, ja, mittlerweile jetzt Ex-Kollegin sozusagen von mir, die ist noch in Palatin. Genau, hat auch ein Studium gemacht und war erst im Revenue und jetzt im Veranstaltungsbüro. Und war auch mit in Berlin auf der Bühne.
Cool.
Genau, dann die aus dem Geno Hotel in Baunatal beispielsweise. Die Lena Pitlack, auch eine junge Teamleaderin an der Rezeption dort. Genau, der vielleicht sehr dir schon bekannt, Michael Nemetschek, kenne ich noch als jungen, ja, wie gesagt, der hat schon einige Hotel-Themen sozusagen mit mir mal diskutiert und auch schon auf der Bühne gestanden, genau.
Okay.
Ich glaube, die drei würde ich mal benennen, um, wie gesagt, bei der jungen Generation zu bleiben.
Sehr gerne. Ja, cool. Vielen, vielen Dank, Lisa.
Ja.
Alles so spannend und ich finde das großartig, was du machst für die Branche, wie engagiert du bist, auch ja, mehr als 100% einfach gibst und herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit dafür genommen hast,
im
Podcast dabei zu sein.
Ja,
und ja, wenn sobald der Kongress irgendwie konkret wird, Termine und so weiter, vielleicht wird das ja tatsächlich noch vor Veröffentlichung des Podcastes, dann schreiben wir das auf jeden Fall in die Shownotes mit rein. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist und dafür möchte ich ganz, ganz, ganz herzlich Dankeschön sagen und Dankeschön mit einem Hinweis auf mein erstes öffentliches Seminar, das da heißt Train the Leader. Und das Seminar richtet sich an alle Menschen, die Führungsverantwortung haben und da noch erfolgreicher sein möchten. Das, was du lernst, ist mehr Sicherheit und Präsenz beim Führen, mehr Spaß, indem du deine hinderlichen Glaubenssätze auflöst. Du wirst meinen Leadership Circle kennenlernen und merken, an welcher Stellschraube du ansetzen darfst, um deine Mitarbeiter noch besser zu erreichen. Wir arbeiten an deiner Kommunikationsfähigkeit, vor allem an der Klarheit, denn mein Motto ist Clarity is Power. Und all das findet am 2. und 3. November hier im wunderschönen Hamburg statt. Ich habe mir ein ganz, ganz tolles Haus, ein ganz tolles Hotel ausgesucht für dich, damit du dich richtig wohlfühlst. Und zwar wird es im 5-Sterne-Site-Design-Hotel am Gänsemarkt stattfinden. Und wenn du Fragen hast zum Seminar, zum Train the Leader, dann melde dich auf jeden Fall. Das wird alles in den Shownotes da sein. Und ich freue mich,
total, wenn du dabei bist, denn ich bin der Meinung, Führung ist Handwerk und kann erlernt werden. Jawohl. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, deine Janine. Und wenn du jetzt immer noch dran bist, hat es sich gelohnt. Denn mit dem Code PODCAST10 wirst du auf die Rate, die es bei Eventbrite gibt für das Train the Leader, 10% bekommen. Und ja, dann hack mal gleich rein, Eventbrite, dort findest du das Train the Leader Seminar. Viel Spaß!